SRF Digital.
Ich bin Jörg Tschirre und diese Woche sind wir einer grossen Frage nachgegangen, nämlich wie der Computer unsere Arbeitswelt verändert. Zu diesem Thema hat der Luzi Müller eine Porträtserie gemacht mit 8 Leuten aus den unterschiedlichsten Berufsgruppen. Zu allen gibt es ein Video, das könnt ihr sehen auf unserer Webseite srf.ch, dort unter der Rubrik Digital. Und zu allen gibt es natürlich auch Radiobeiträge, zu denen kommen wir jetzt gerade. Aber zuerst noch der Game-Tipp von dieser Woche, Ni no Kuni. Und da steht nicht irgendjemand dahinter, sondern das japanische Studio Ghibli. Das kennt man auch bei uns wegen Filmen wie Prinzessin Mononoke öppe. Jetzt also das erste Game vom Studio Ghibli. Ni no Kuni, der Fluch der weißen Königin, heisst es auf Deutsch. Die Guido Beiger war beim Peter Wald und hat erzählt, was ihm besonders daran gefällt.
Bevor wir darüber reden, wie es aussieht, hören wir doch am besten einfach mal rein. Das geht auch besser am Radio. Guido Beiger aus der SRF Digital Redaktion. Du hast es gespielt und dich hat der Soundtrack vor allem von diesem Spiel begeistert.
Total, finde ich wirklich super. Es hätte mich eigentlich nicht wundern, weil der Joe Hisaishi hat den gemacht und der ist sozusagen wie der Hauskomponist vom Studio Ghibli. Der hat eben auch für die Prinzessin Mononoke für den Film den Soundtrack gemacht für Spirited Away. Den kennen vielleicht auch noch die einen. Und noch für ganz einen Haufen andere japanische Filme. Für über 100 Filme hat er Soundtracks gemacht. Das ist ein erfahrener Mann. Und dann hat er nicht einfach irgendwelche Geiger geholt, um das einspielen, sondern das Tokyo Philharmonic Orchestra. Und das tönt einfach super, nämlich so.
Ich könnte stundenlang weiterhören.
Schön, oder? So ein kleiner Zusammenschnitt gewesen. Wunderbar, wirklich, und prägt halt so die Stimmung im Spiel. Oder ich höre da Abenteuer und Welt entdecken. Es ist so enthusiastisch und fröhlich und mutig. Und ich weiß nicht, wieso ich gehe, aber ich will da gerade losziehen und etwas entdecken, wenn ich das höre.
Jetzt wollen wir aber auch noch wissen, um was geht es denn in dieser Geschichte?
Es fängt eigentlich recht dramatisch an, tragisch. Es geht um einen Bub, Oliver heisst er, und der verliert seine Mutter in einem tragischen Unfall. Und dann entdeckt er per Zufall so eine Art magische Puppe, die sich als ein Besucher aus einer Parallelwelt entpuppt. Tröpfchen heisst die Puppe dann, und die bittet den Oliver, also der, das ist einer, der bittet den Oliver um Hilfe, seine Welt zu retten vor so einem bösen Djinn, der Shadar heisst.
Und wie genau spielt man denn jetzt das Spiel?
Es ist eigentlich wirklich ganz ein klassisches japanisches Rollenspiel. Also wenn man Final Fantasy kennt oder Zelda oder Dragon Quest, dann hat es so Elemente drin. Also man tut in Städtchen, tut man mit Leuten schwätzen und kommt dann Aufgaben über von denen. Ab und zu löst man mal ein kleines Rätsel. Und dann kämpft man gegen Monster, und zwar so, dass man in einer Art Menü immer so die nächste Aktion auswählt, die der Oliver dann macht. Also soll er angreifen, soll er zaubern, sollen verteidigen. Und mit der Zeit wird der Oliver dann stärker, also kann das besser, und kommt dann auch Viecher über, die für ihn kämpfen, also wo ihm helfen. Und ich muss sagen, das hat mir vor dem Spielen ein bisschen Sorgen gemacht, weil es ist so eine altertümliche Mechanik. Es ist auch recht langsam, ein bisschen zäh. Es hat recht viel Text, den man liest. Es hat viele so Filmsequenzen, die lang dauern und wo man einfach dann nichts machen kann aktiv, wo man muss zuschauen. Man muss viel hin und her laufen. Und ich glaube, jetzt bei einem anderen Spiel wäre das wahrscheinlich ein bisschen zäh gewesen, so zähflüssig, zu langsam. Und da aber, muss ich sagen, hat mich einfach die Welt, die eben das Studio Ghibli zeichnet hat, so verzaubert, dass ich darum das Spiel trotzdem genossen habe.
Also Zeichnungen und Geschichte vom Studio Ghibli, die reissen es dann raus?
Ja, total. Oder eben so herzig ist das zeichnet. Alle Figuren haben so ein bisschen zu grosse Augen und so. Es ist alles eben von Hand gezeichnet. Und besonders aufgefallen ist mir halt so der spezielle Stil, den die anbringen, die Zeichner, der sich irgendwie wie auf nichts anders bezieht, also wie aus sich selber kommt. Also in anderen Spielen, zum Beispiel, hat es Elfen und Zwerge, und man weiss irgendwie, wie Elfen und Zwerge aussehen. Oder? Das bezieht sich auf eine Tradition. Und da hat es wirklich ganz viele Sachen drin, die ich noch nie so gesehen habe, oder die einfach neu sind, die wirklich rein aus einer Fantasie rauskommen. Und das macht es total spannend, weil man so die Welt geht entdecken und schauen, was einem da alles vorführt. Und ein Beispiel ist eben der Tröpfchen, den ich vorher schon gesagt habe. Das ist so der Kumpel von der Hauptfigur von Oliver. Der sieht so ein bisschen aus wie eine Albino-Aubergine mit einer langen Nase und einem Nasenring da drin. Und an diesem Nasenring hängt so ein kleines Laternchen, das mich ein bisschen glücklich, wenn er sich bewegt. Das ist super herzig, der Tröpfchen. Hat also eine ganz tolle Persönlichkeit, finde ich. Und eben auch eine sehr gute Stimme.
Schkassi, Rodrigade, 自分の涙が俺にかかった途端、闇の魔法が解けて。 なんとお前が限りなく透き通った心を持つという伝説の救世主様やったとはな。お前はこれから俺らの世界二の国に来て。
Wir haben nichts verstanden, oder? Oder hast du verstanden?
Im Spiel hat es dann deutsche Untertitel.
Okay,
oder?
Sind wir froh.
Der gefällt mir einfach super, weil also der ist so forsch so, und kick und lustig. Und eben, man muss nicht Japanisch können zum Spiel verstehen, das ist alles untertitelt.
Computer verändert unseren Beruf. SRF 3 zeigt wie.
8 Menschen aus 8 verschiedenen Berufen hat Luzi Müller vor die Kamera und vor das Mikrofon geholt. Und er hat sie gefragt, wie verändert der Computer eure Arbeit und wie hat er sie schon verändert? Daraus ist eine Porträtserie entstanden, die nochmal ganz deutlich macht, wie umfassend Digitalisierung heute unser Leben mitbestimmt. Der Mario Toriani hat vom Luzi wissen, ob es Gemeinsamkeiten gibt, die alle Berufe betrifft.
So eigentlich nicht, glaube ich. Aber vielleicht ist es das, dass wenn man heute 20 Jahre zurückschaut, dass man einfach sieht, Veränderungen sind eigentlich enorm, die passiert sind. Wenn man nur kurz ein Jahr zurückschaut, dann realisiert man das vielleicht gar nicht so, weil viele von diesen Veränderungen schleichend sind, stetig. Aber eben eine längere Zeit zurückschauen, kommt man eigentlich auf das Resultat, wow, da hat sich so viel verändert. Du zum Beispiel, jetzt, wo du hier sitzt am Sendepult, hättest du dann noch CDs oder Platten aufgelegt und wärst jetzt
Platten rückwärts drehen, ja, genau. Dass sie nicht zu langsam startet.
Genau, und wärst jetzt Tonband am Einfädeln mit dem nächsten Beitrag.
Genau.
Also das habe ich bei all diesen Berufen gesehen, die ich porträtiert habe, dass die Veränderungen und ich, wenn man eben ein bisschen zurückschaut, enorm sind. Aber sie sind überall anders. Es hat sich immer irgendetwas anders verändert. Das finde ich total spannend daran. Da hat es mehr Freiheit gegeben, dort mehr Abhängigkeit, beim einen mehr, zu mehr Wissen geführt, beim anderen vielleicht zu mehr Kontrolle.
Aber alle arbeiten unterdessen eben mehr mit Computern, sind Computer unterstützt. Du hast es ein bisschen angetönt, nicht überall ist es einfacher geworden. Wie beurteilen denn die Menschen, die du getroffen hast für deine Porträts, so ihre Entwicklung im Beruf? Würden sie lieber früher bügeln, ohne Computer, oder ist es okay, wie es heute ist?
Die Frage habe ich noch nie so konkret gestellt, aber man spürt das natürlich raus, wenn man mit ihnen schwätzt. Und in den meisten Fällen habe ich das Gefühl, finden die Leute, es ist eine Bereicherung, der Computer, die digitalen Werkzeuge. Also ich habe mehr als einmal auch gehört, dass die Leute das schätzen, dass es eine Qualität ist, beides zu haben. Also zum Beispiel können am Computer arbeiten, aber auch von außen mit den Händen. Also die Försterin ist ein Beispiel, wo das sehr deutlich zeigt, die ist die halbe Zeit im Wald und die andere schafft sie aber auch präzise mit ihren Instrumenten am PC. Was vielleicht bezeichnend ist, ist, dass die älteste Person, die ich interviewt habe, als einzige gesagt hat, dass sie es früher noch mehr geschätzt hat, die Arbeit. Das ist der Garagist, der das so formuliert. Sagt er ein Stückchen aus Nostalgie raus natürlich auch, aber hat auch ganz andere handfeste Gründe, wirtschaftliche Gründe. Und dass er zum Teil halt einfach nicht mehr genau checkt, was seine Lehrlinge da alles machen.
Ganz anders geht es dem Bauer Andreas Wittmer. Er lässt sich vor digitaler Technik richtig begeistern.
Wir haben einen gemischten Ackerbau, Viehwirtschaftsbetrieb. Und wir produzieren im Ackerbau Getreide, Raps, Mais, Futter für Tiere. Und in der Tierhaltung haben wir Mastviehhaltung. Wir haben vor 2 Jahren umgestellt von Milchwirtschaft auf Rindviehmast. Also wir setzen natürlich in erster Linie mal die Standard-TTV ein, den PC, Internet, dann machen wir die ganzen Aufzeichnungen, Buchführung mit der EDV. Und in der Viehwirtschaft sind es vor allem die Fütterungen, die heute automatisch ausgeführt werden, zum Teil Kraftfutterzuteilung. Wenn das Tier in die Futterstelle einläuft, wird es als erstes einmal mit der Rohrmarke erfasst. Der Computer schaut, wann ist das Tier das letzte Mal in der Futterstation inne gsi, wenn die entsprechende Zeit abgelaufen ist. So nachher tut ihm der Computer weitere Rationen zuteilen. So kann das Tier gestaffelt über den ganzen Tag seine Kraftfutterrationen abholen. Und parallel zu dem, jedes Mal, wenn es in der Station steht, wird auch ein Gewicht aufgenommen vom Tier und wird der Datenbank zugeteilt. Wir verwenden auch auf unserem Betrieb RDK. Das bedeutet, das auf dem Traktoreninternet ein GPS-Empfänger ist und auf dem Betrieb, auf dem Hausdach ist einer und die sind via Internet miteinander gekoppelt und so erreichen wir Genauigkeit im Bereich von etwa 2 plus minus 2 cm. Beim fahrenden Traktor auf dem Feld draussen. Im Stall haben wir eine Netzwerkkamera, wo wir am hofeigenen Internet angehängt haben, also ein Netzwerk. Und mit der können wir eigentlich aus dem Privatbereich, aus der Wohnung aus, via iPad oder via PC, kann ich jederzeit in den Stall schauen. In der Nacht können wir zusätzlich auch das Licht über das iPad einschalten und so eigentlich auch in der Nacht einmal, wenn wir irgendein Ereignis hören oder so, geschwind können in den Stall gehen und schauen, ob irgendetwas passiert ist. Das Grundwesen des Bauernberufs ist eigentlich durch Technik nicht gross verändert worden. Ein Landwirtschaftsbetrieb ist nur möglich mit der Familie, die mithilft, und das Zusammenarbeiten mit der Natur. Wir sind abhängig von der Natur und Technik ist einfach ein Hilfsmittel dazu.
Luzi Müller, Digitalredakteur von SRF3, du hast das Porträt gemacht, das man übrigens auch auf unserer Webseite im Bild nachschauen kann. Was ist das, was dir am meisten geblieben ist bei deinem Besuch beim digitalen Landwirt?
Ja, vielleicht die Tatsache, dass der Andreas Wittmer ein ähnlicher Technikfreak ist, wie ich einer bin. Nur, dass ich beim Radio arbeite und auch auf seinem Hof. Und es zeigt aber auch, dass, wenn man heute Technik begeistert ist, dass man nicht einmal unbedingt einen technischen Beruf muss ausüben muss, um das auszuleben. Für mich das Überraschendste vielleicht ist die Tatsache, dass er seine Tiere automatisch gefüttert hat. Das habe ich wirklich nicht gewusst. Er hat einen Computer, der bei jedem einzelnen Tier, bei jedem einzelnen Rind steuert, wie viel Futter dass es noch zu gut hat an diesem Tag. Es sieht auch, welches Tier in der Futterstelle steht und gibt ja nur entsprechend viel Futter raus. Und weil so eine von diesen Kühen nicht einfach den Drogen leer fressen kann, kann man die frühen Kühe auch frei rumlaufen lassen. Also die haben auch selber mehr davon.
Das ist schön für die Kühe, das ist schön für Tiere. Der Bauer will sicher auch etwas haben von seiner Technik. Was hat er ganz konkret davon?
Er schläft zum Beispiel besser. Also er hat sich selber etwas gebastelt, dass er mit dem iPad, wenn er neben dem Bett hat, zur Nacht, wenn es rumpelt im Stall, kann das Licht anstellen dort. Und dann sieht er eben auch etwas mit dem zweiten Gadget, das er dort hat, nämlich eine Netzwerkkamera. Also wenn es Nacht lärmen ist, dann muss er nicht einmal unbedingt zuerst aufstehen und schauen, ob wirklich etwas ist, sondern er kann einfach mal auf seinem Tablet schauen, was das Problem ist. Vielleicht sind es einfach die zwei Kühe, die immer streiten jede Nacht.
Also der konkrete Bauer in diesem konkreten Fall ist sicher ein freudiger Bastler. Wie viel geht über das Freude am Basteln aus? Wie viel davon ist wirklich ernsthaft die Veränderung auch vom Bauernberuf?
Ja, es gibt natürlich wirklich ganz handfeste wirtschaftliche Argumente, auch einen Computer auf dem Hof einzusetzen. Das ist das, was man im Video am wenigsten gut sieht, aber was vielleicht am wichtigsten ist jetzt auch. Es gibt extrem viele Daten, die man auf so einem Hof aufzeichnen muss. Saat, Ernte, Futtermengen zum Beispiel. Da muss man heute schauen, dass man einen Hof überhaupt rentabel betreibt. Denn im Fall von Andreas Wittmer geht es ja darum, er hat Rinder, die muss man an jedes einzelne von denen muss man erfassen. Man muss es bei den Behörden melden, inklusive Stammbaum, dass man zum Beispiel in einem Seuchenfall auch zurückverfolgen kann, wo die Tiere herkommen und so weiter. Also das sind extrem viele Daten. Darum betreibt er auch eine Datenbank und hat die entsprechende Software. Und ohne die kann man heute einen Hof bald nicht mehr wirtschaftlich betreiben.
Judith Zaug ist Illustratorin und sie erzählt, wie wichtig der Computer und wie wichtig Software beim Zeichnen sind worden.
Ich mache etwa 95% der Arbeit ist am Computer und 5% ist Skizzieren oder was auch immer. Zuerst ist auch sicher die Bleistiftzeichnung, die ich mache. Und nachher arbeite ich im Illustrator und ich konstruiere eigentlich meine Sachen mit der Maus. Was mir dort gefällt, ist, dass ich so wie, wenn ich wie etwas fertig habe, Figur oder ein Haus oder einen Baum, dass ich mit diesen Sachen spielen kann, mit der Grösse, wo ich es platziere. Ich denke, bei meinen Zeichnungen sieht man das extrem gut, dass es mit dem Computer gemacht ist, weil ich eben meine eigenen Formen zeichne. Und das ist eigentlich das Lebige. Aber sonst die Flächen sind eben Flächen. Es ist eben alles eigentlich sonst ganz sauber. Und das denke ich, dort sieht man das eigentlich gut. Im Unterschied zu einem gemalten Bild oder zu einem Farbstift, wo die Unregelmäßigkeiten drin hat. Also was ich als extremen Vorteil anschaue, ist, dass ich die Farben extrem spielen kann. Und das ist bei meiner Arbeit sehr, sehr ein wichtiger Teil, die Farben. Und das finde ich irrsinnig, dass man jenste Farbvarianten machen kann und muss aufpassen, manchmal, dass ich mich da nicht völlig verzettle. Aber das finde ich super. Also auf Papier habe ich eigentlich auch nicht einfach direkt eine Zeichnung gemacht, sondern auch schon mit Elementen gearbeitet. Also ob das wie so ein bisschen collageartig war mit Schieben und Platzieren, bis es mir passt. Und dann, als ich den Schritt gemacht habe am Computer, habe ich gemerkt, dass das eigentlich für mich ideal ist, weil ich dort das viel besser umsetzen konnte. Beim Papier hat man natürlich so wie das Original, das einfach so wie einmalig ist, der Strich. Und so gerne am Bildschirm arbeiten, ist es immer sehr schön, wenn dann das fertige, gedruckte Produkt auf Papier da ist und ich es in der Hand haben und anschauen kann.
Heute ist Zeichnen mit der Maus am Kompi statt mit einem Stift auf Papier völlig selbstverständlich. Am Farbregler ziehen statt Farben von Hand und mit einem Pinsel mischen. Das klingt für euch vielleicht jetzt ein bisschen fremd, ist aber für eine Illustratorin im digitalen Zeitalter längst Realität. Gerade vorher gehört auf SRF 3. Das heutige Videoporträt in unserer Serie «Computer im Beruf» ist jetzt zu sehen auf srf3.ch.
Computer verändert unseren Beruf. SRF 3 zeigt wie.
Luzi Müller von der SRF Digital Redaktion, du hast das Porträt gemacht mit der Illustratorin und für dich sind zwei Sachen dabei ganz deutlich rausgekommen.
Also das Erste, das hat mich wirklich auch überrascht, ist, wie viel von dieser Arbeit von Judith Zaug wirklich am Computer passiert. Sie selber sagt 95%. Und wenn man ihr beim Arbeiten zuschaut, dann glaubt man das auch. Sie macht wirklich am Anfang eine Skizze auf Papier. Es geht aber dort mehr darum, die Idee festzuhalten. Es ist mehr so wie eine Notiz. Und dann nimmt sie die Maus für und schafft eigentlich bis am Ende, bis das Produkt fertig ist, am Bildschirm. Und das habe ich schon eine Überraschung gefunden. Es ist auch das einzige Beispiel in dieser Serie, die ich gemacht habe, ja 8 Prüfe angeschaut, wo die Arbeit eigentlich genau die gleiche ist wie früher. Dort ist einfach 100% analoge Arbeit, haptische, also mit Hand, mit Papier, Pinsel, Stift. Und sie ist die Einzige, die eigentlich die Arbeit 1:1 auf ein neues Interface übersetzt hat, also 1:1 gleiche macht, aber halt am Computer. Ich finde es auch umso erstaunlicher, weil sie ja Zeichnungen sind, also etwas, das eine Seele auch transportieren muss, eine Persönlichkeit. Das darf ja nicht mechanisch oder starr wirken, aber der Judith Zaug klingt das mit der Maus.
Computer in einem Atelier, wo Leute mit kreativen Berufen arbeiten, das ist an sich überhaupt nicht überraschend. Das Beispiel zeigt aber etwas ganz gut. Egal, ob es um Töne, Videos, Bilder oder Text geht, die digitalen Werkzeuge haben etwas grundlegend verändert, wo bei fast allen kreativen Berufen gleich ist.
Ja, und das ist die Tatsache, dass man sich einfach heute nicht mehr festlegen muss. Also irgendwann natürlich schon, irgend am Schluss vom Arbeiten, im Verlauf des Projekts, muss man einmal einen Weg einschlagen. Aber während der Arbeit, während dem kreativen Prozess muss man sich nicht festlegen. Man kann jederzeit zu einer früheren Version zurückspringen. Man hat halt unendlich viele Möglichkeiten, neue kombinatorische Möglichkeiten. Man macht einmal eine Zwischenversion, behaltet mehrere, kann später wieder darauf zurückkommen. Und das hat man auch sehr schön gesehen, als ich geschaut habe, wie Judith Zaug eben schafft im Illustrator. Also ein Beispiel sind die Farben, die sie so einfach beliebig viel durchspielen kann, schauen, welche am besten zusammen funktionieren, die Zwischenversion abspeichern, sich später dann für die endgültige Farbe entscheiden. Das sind extrem viele neue Ausdrucksmöglichkeiten, die aber auch Gefahr beinhalten, die bei all diesen Berufen so ist, dass man sich auch drin verliert in diesen vielen Möglichkeiten.
Der Ulrich Blum ist Spielautor. Jetzt denkt man, klar, für Games da braucht es natürlich einen Computer, aber bei einem Spielautor ist das eben nicht so. Darum erzählt Luzi Müller und Peter Walke zuerst mal, was Spielautor eigentlich für einen Beruf ist.
Zuerst reden wir mal über jemanden, der Spiele macht. Dem sagt man Spieleautor, ein nicht ganz alltäglicher Beruf. Und auch dieser Beruf hat sich, wie fast alle anderen, auch im digitalen Zeitalter stark verändert.
Computer verändert unseren Beruf. SRF 3 zeigt wie.
Luzi Müller, du hast eins der Porträts zum Thema Computer im Beruf über einen Spieleautor gemacht. Wie sieht denn eigentlich dem seine Arbeit aus?
Da müssen wir jetzt erstmal eine wichtige Unterscheidung machen. Es gibt Spieleentwickler, das sind die Computer, Video und Handygames programmieren. Und dann gibt es das, was der Ulrich Blum ist, dass er ist ein Spieleautor. Also er entwickelt Gesellschaftsspiele, Brett- und Kartenspiele, also etwas ziemlich anderes. Und was ich an ihm eigentlich noch lustig gefunden habe, er sagt immer, das seien ja analoge Spiele, da geht es darum, bei seiner Arbeit Ideen auszudenken, die Spiele zu entwickeln. Aber bei allem, was er mir gezeigt hat, wenn er schafft, ist ein Computer involviert gewesen. Also da ist so ein bisschen die Wahrnehmung und die Realität ist doch ein bisschen verschieden. Hat es mich gedacht. Was sich neben seiner Arbeitsweise verändert hat, unbemerkt offenbar, ist natürlich aber eben auch Folgendes, dass heute die Produkte andere sind. Also, dass es heute auch Spiele gibt, die gar nicht mehr rein analog sind, sondern dass immer mehr beim Spiel dann digitale Komponenten drin vorkommen.
Also, wenn ich das richtig verstanden habe, obwohl es Brettspiele sind, genau. Wie muss man sich das vorstellen?
Konkret entwickelt Ulrich Blum zum Beispiel Spiele für das Tip-Toy-System. Wer Kinder hat, der könnte das kennen. Das ist relativ verbreitet. Das ist so ein oranger Stift, der ein bisschen aussieht wie ein dick geroteter Kugelschreiber. Und der Stift, der hat digital gespeicherte Töne, also Stimmen, Geräusche, Lieder und so weiter. Und die kann er dann innerhalb von so einem Brettspiel, je nachdem, wo man den anhebt, abspielen. Das ist etwas, was sehr unaufdringlich passiert. Aber da ist Elektronik, digitale Technik in das Spiel reingewandert. Etwas, was man eigentlich gar nicht offensichtlich wahrnimmt. Aber es bringt komplett neue Spielmöglichkeiten und auch neue Herausforderungen an Spieleautor.
Ja, vor was für Herausforderungen der Ulrich Blum steht und wie seine Arbeit aussieht, das erzählt er jetzt selber.
Man braucht einen Computer bei der Entwicklung von einem Brettspiel natürlich zum Grafik machen. Man muss Regeln schreiben, man muss sehr viel kommunizieren mit Leuten und da ist der Computer ein unabdingbares Hilfsmittel. Das reine Testen, also wenn man wirklich die Sachen funktional und auf den Spielspass hin überprüfen, das funktioniert aber ganz analog am Tisch mit realen Menschen. Es gibt den Tip-Toy-Stift, den ich jetzt 3 Spiele dafür gemacht habe. Das ist eine stiftförmige Konsole, hat vorne einen optischen Sensor, hat einen Prozessor und einen Audioausgang. Und der ermöglicht es halt, dadurch, dass es wirklich einen Prozessor hat, dass man eigentlich relativ komplexe Abläufe kann in ein Brettspiel hinein tun. Verändert hat das primär, dass man sich zuerst mal die Frage stellen muss, wieso brauche ich überhaupt in einem normalen Brettspiel die digitale Komponente? Das muss ein wichtiger, zentraler Teil des Spiels sein, weil sonst kann man ein normales Brettspiel machen. Und bei diesen Spielen ist es dann auch so, dass ich ein Programm dazu geschrieben habe, weil ich nicht mehr haben können testen, nur mit Papier und Bleistift. Ich habe mit einer einfachen Programmiersprache, die optisch funktioniert, wo man quasi Lego-Klötzchen zusammensetzt und dann ein Programm so generiert, die Spiele quasi simuliert auf dem Computer. Die anderen Spieler haben ganz normal gespielt. Und jedes Mal, wenn sie mit dem Stift irgendetwas angetippt haben, habe ich das auf dem Computer nachvollzogen, genau das Gleiche gemacht und habe dann können in Echtzeit reagieren, so wie der Stift auch würde reagieren, was, wenn ich das jetzt nur mit Papier gemacht hätte, eben nicht möglich gewesen wäre. Wir haben in den letzten 10, 15 Jahren einen ziemlichen Boom von anspruchsvolleren Spielen. Und ich habe erlebt, dass gerade bei Leuten, die vom Computerspiel kommen, wenn man die zum Brettspielen bringen will, dann eben nicht quasi der normale Einsteiger-Approach, etwas Einfaches, schnell erklärt, wenig Regeln. Jemand, der komplexe Aufbaustrategiespiele am Computer spielt, der sucht auch am Brett eher komplexere Spiele. Und dort ist, glaube ich, schon aus Benutzersicht etwas passiert.
Der Hans-Rudi Schär ist seit 35 Jahren Automechaniker. In dieser Zeit hat sich in seinem Beruf viel verändert. Zum Vor- und zum Nachteil.
Also heute ist es natürlich eben mit dem Onboard-Diagnosesystem werden Fehler etwelche gespeichert auf dem Steuergerät. Die kann man dann auslesen mit dem Computer. Hey, die Möglichkeit, gerade direkt vom Auto innen da mit dem Werk Kontakt aufzunehmen und mit ihnen zu kommunizieren. Das ist eigentlich sehr ergiebig so. Wobei, es gibt ja auch Sachen, Fehler, die nicht angezeigt werden und das sind dann die schwierigen. Das ist eigentlich noch gleich wie früher. Also man muss gerne noch ein Feeling haben und suchen. Aber sonst hat sich das natürlich total verändert. Der Beruf des Automechatroniker, wie er jetzt heute heisst, der hat sich einfach verändert vom Mechaniker weg zum Elektroniker. Und das ist natürlich gewaltig. Und der ist natürlich in dieser Berufsausbildung, kann man gar nicht mehr das ganze Spektrum abdecken. Die tun nicht mehr drehen, die tun nicht mehr fräsen. Also es ist eigentlich kein Mechaniker mehr heute, muss man sagen. Und zum Teil ist es sehr einfältig. Weil man heute immer noch Komponenten wegnimmt und wieder montiert. Und die Hersteller, die uns gängen wie mehr, Teile verkaufen. Also wenn ein kleines Teil kaputt ist, das früher einen 5 Liber gekostet hat, dann kostet das heute 150 Franken. Man muss einfach noch anders dazu kaufen. Also sie tun eigentlich Müll produzieren. Also ja, mehr geschätzt früher, wo man noch selber können Hand anlegen konnte, wie heute mit diesen elektronischen Hilfen. Das ist nicht mehr so meine Welt. Aber es geht nicht mehr anders, das ist ganz klar. Und die Jungen müssen auf das ausgebildet werden und trimmt. Einer, der in den letzten 5 Jahren Berufsausbildung gemacht hat, der ist natürlich bei einem Oldtimer, wenn der das reparieren oder restaurieren sollte, dann ist er im HGA, oder? Das ist klar. Aber umgekehrt natürlich auch. Ich bin jetzt nicht mehr, ich habe nicht mehr die Fähigkeiten, die Jungen haben. Da, oder? Schon unsere Stifte, die haben natürlich schon ein anderes Grundprogramm mitbekommen. Und ich bin manchmal froh, wenn ich einen etwas fragen kann.
Der Luzi Müller von der SRF Digital Redaktion ist bei mir. Du hast das Porträt von Hans-Rudi Scher vom Autogaragist gemacht. Was ist dir am meisten geblieben von deinem Besuch in dieser Garage zu Oberbipp?
Es ist eigentlich das einzige Beispiel von dieser Reihe, die ich gemacht habe, wo ich so ein bisschen eine Generationengap gesehen habe. Also da ist es wirklich so, dass die Anforderungen heute wirklich ganz andere sind als früher. Und der Hans-Rudi Scher sagt das zwar ohne Wehmut, aber er sagt es deutlich, es sei nicht mehr so seine Welt mit dem Computer. Er hat lieber von Hand das Problem gesucht, er hat lieber so ein bisschen aus dem Bauch raus, vielleicht mit dem Gefühl, wo etwas könnte kaputt sein, geschafft. Und heute müssen wir viel öfter sind wir auch die Jungen fragen, seine Stifte, wie überhaupt so etwas heute geht. Auf der anderen Seite sagt er natürlich auch genau so, dass die Jungen, die jetzt die Automechatroniker lehren, am HGA stehen, wenn sie mal müssten einen Oldtimer reparieren. Ja. Also das zeigt einen recht starken Wandel, wo mich nicht überrascht hat, als jemand, der nicht so in der Garage daheim ist und wo man aber auch auf den ersten Blick nicht sieht unbedingt.
Also beim Hans-Rudi Scher, dem Autogaragist, recht prägnant. Der Wandel, der hat ja aber eigentlich die ganze Berufswelt erfasst. Das sieht man auch an den Videoporträts auf srf3.ch. Sehr schön, oder?
Absolut, aber was ich eben selber das Spannende finde, das ist, dass es jeden Beruf auf eine andere Art und Weise verändert hat. Beim Garagist ist zum Beispiel etwas dazugekommen, was ich sonst nie habe in diesen Porträts, dass durch die Technologisierung auch die ganze Industrie hinter dran es geschafft hat, neue Geschäftspraktiken so durchzusetzen. Zum Beispiel, das beschreibt er ja mit einem Ersatzteil von 5 und vorhin, früher noch 5 und heute 150 Franken gekostet haben, weil halt irgendeine Elektronik dranhängt, weil man selber als Garagist gar nicht flicken kann, man kann nur noch das Ersatzteil verkaufen. Und aus seiner Sicht mindert das die Arbeitsqualität. Man kann nicht mehr das gleiche handwerkliche Geschick zeigen und muss eher so einfältige, das nennt er ja das Wort, Arbeiten machen, wie die Komponenten austauschen. Und es wird auch teurer, man muss mehr grössere Ersatzteile produzieren und produziert dabei Müll. Und das ist doch eine relativ starke Aussage, finde ich.
Im nächsten Beitrag geht es darum, wie man heute Medikamente entwickelt. Tanja Schulz-Gasch ist Pharmaforscherin.
Ich arbeite hier bei der Firma Hoffmann-La-Roche in Basel in der Forschung, und zwar im Bereich des computergestützten Wirkstoffdesigns. Wir entwickeln Medikamente, das heißt kleine Moleküle, und zwar müssen diese kleinen Moleküle passen wie ein Schlüssel in ein Schloss, um optimal zu wirken. Und speziell in meinem Bereich sehen wir uns diese Sachen in 3D, also dreidimensional an, bekommen somit einen Eindruck von der Bindungsweise dieses kleinen Moleküles an das Protein und können unseren Kollegen, die im Labor arbeiten, also synthetisch arbeiten, konkret Ideen präsentieren, wie diese Moleküle verändert, optimiert werden können, also Ideen für neue Schlüssel. Also wir sind inzwischen auch mit ganz speziellen Meetingräumen hierzu ausgerüstet, wo wir eben vor einem großen Bildschirm zusammensitzen und theoretische Chemiker, Laborchemiker uns diese Strukturen ansehen können. Und der Vorteil ist einfach derjenige, ich kann diese Moleküle interaktiv bauen und bekomme sofort das Feedback von den Chemikern, ob diese Verbindungen machbar sind, ob sie einfach zu machen sind. Oder was der Chemiker alternativ vorschlagen würde, kann diese Verbindungen einbauen und zeigen, ob der Schlüssel in das Schloss passt. Also vor 20 bis 30 Jahren würde ich sagen, das sind so die Anfänge des computergestützten Wirkstoffdesigns. Damals wurden die ersten Kristallstrukturen gelöst, das heißt die dreidimensionale Strukturen von Proteinen wurden mittels X-Ray-Verfahren gelöst, bestimmt. Und diese Koordinaten konnten wir mit bestimmten Computersystemen und Software Paketen visualisieren. Also die Art und Weise, wie wir arbeiten, hat sich in den letzten 20 Jahren dramatisch verändert. Anfangs waren das wirklich riesige Rechner, teure Rechner. Dann kamen die ersten Arbeitsplatzrechner bis hin zu heute, wo wir die Software auf Standard-Laptops laufen lassen können. Damit verändert sich natürlich die komplette Arbeitsweise. Das heißt, ich bin hier nicht mehr auf meinen Büroarbeitsplatz angewiesen, sondern ich kann mit meinem Laptop arbeiten, wo auch immer ich gerade Zeit dazu habe. Deswegen ist das nicht beschränkt auf jetzt einen 8-Stunden-Arbeitstag, sondern das ist wirklich die Schönheit, das Interesse, das auch außerhalb von regulären Arbeitszeiten sich anzusehen.
Gerade vorhin gehört ein Beispiel aus der Pharmaforschung, oder? Neue Wirkstoffe zuerst am Bildschirm simulieren, bevor man im Labor die Reagenzgläser vornimmt und sie tatsächlich herstellt. Das ist ein wichtiger Arbeitsschritt in der heutigen Pharmaforschung. Wir haben das gesehen bei unserem Besuch von der Frau Schulz, Gasch an ihrem Arbeitsort. Luzi Müller von der SRF Digital Redaktion. Du hast sie besucht. Das Video finden wir auf srf3.ch. Was ist dir da bei diesem Besuch, bei diesem Job-Eindruck am meisten geblieben?
Ich glaube fast, dass es keine räumlichen und örtlichen Grenzen mehr gibt in diesem Fall für die Arbeit. Das hat im Fall von der Frau Schulz-Gasch zwei Schritte dazu geführt. Der erste ist offensichtlich, dass man eben die Molekülsynthese also aus dem Labor rausgenommen hat und als reine Simulation auf den Bildschirm verschoben hat. Und der zweite Schritt ist, dass heute die Rechenleistung so gross ist, dass man auch keine Grossrechner mehr braucht für das, sondern dass sie jetzt die Software auf ihren Laptop laden und damit verlässt ihre Arbeit nicht nur das Labor, sondern auch das Büro als nächsten Schritt. Also sie kann überall hochstehende Forschung Arbeit leisten.
Ist das auch ein Thema gewesen bei euch im Gespräch, im Sinn von mehr Arbeit, die man leistet?
Ich habe sie gefragt, ob es denn so sei, wenn der Krimi zu oben langweilig sei, ob sie dann auf die Idee kam, noch ein paar Moleküle zu synthetisieren. Sie hat zuerst nichts gesagt und dann hat sie gelacht. Also hat mir insofern die Frage schon beantwortet. Aber ich glaube, das würde heute natürlich sehr viel, einen ganzen Haufen Leute unterschreiben, Arbeitstätige, dass man halt also mehr außerhalb von der Arbeitszeit schafft wegen Kombi.
Stichwort Mails auf dem Handy.
Genau,
gibt es sonst noch etwas, was dir aufgefallen oder geblieben ist?
Etwas, was Frau Schulz-Gasch nicht so gesagt hat, aber was ich ein bisschen drin hinein interpretiert habe, das, was ich gesehen habe. Die Molekülsimulation, die sie macht, die hat so etwas, nicht gerade lustvolles, aber etwas Spielerisches. Also so Moleküle so bauen, dass sie ineinander reinpassen, dass in 3D, in bunten Farben am Bildschirm, es hat mich fast ein bisschen an ein Computerspiel erinnert zum Teil. Passt auch dazu, dass sie eben gesagt hat, man macht das auch gerne außerhalb der Arbeitszeit, weil es auch schön ist, das anzuschauen. Also ein bisschen salopp gesagt, es hat mich fast an einen Chemiker-Tetris erinnert. Müsste man natürlich bei der Forschungsabteilung von der Roche nie so sehen, nie so formulieren. Soll auch mein Respekt vor dieser Arbeit überhaupt nicht schmälern. Aber für mich als Außenstehende hat es ein bisschen so gewirkt.
Ja, jetzt merke ich gerade, wie gefährlich das ist, wenn man unsere Digitalredaktion in die Pharmaforschung schickt. Da verliebt man sich auf einmal ins Molekül-Tetris am 3D-Bildschirm.
Manchmal hat der Computer bei der Arbeit auch etwas Spielerisches, das haben wir jetzt gehört. Manchmal ist er ohne grosse Hilfe und manchmal ist er absolut unbrauchbar. Auch für einen Metallbauer Stefan Töngi, wenn es um das Kreative geht.
Also am Anfang von jeder Arbeit oder von jedem Prozess steht eigentlich eine Idee. Oder man könnte es so sagen, wenn ein Kunde zu dir kommt und etwas will, dann tust du dort darauf eingehen und entwickelst vielleicht dem seine Idee oder hilfst ihm herauszufinden, was er braucht. Und das ist reine Inspiration. Für das ist der Computer überhaupt restlos unbrauchbar. Für das musst du einfach flexibel sein, inspiriert sein und eine gute Idee haben. So Programme bieten einem natürlich auf einer Palette Werkzeuge an, die man vorher eigentlich hätte müssen studieren, wie man jetzt das aufs Papier bringt. Und man kriegt mehr an Werkzeugen in die Hand. Das ist absolut so. Bei der technischen Umsetzung von schwierigen oder komplizierten Sachen ist der Computer eine Abkürzung. Hingegen bei der Gestaltung, auch bei mir, ist immer noch meistens die erste Handskizze. Ich hatte mal eine Zeit lang, wo ich gemeint habe, ich könnte das auslassen, diesen Schritt, und wirklich dann am Computer innerhalb von der Zeichnungsumgebung zum Beispiel entwerfen. Und die Sachen werden meistens ein bisschen starr, die sind ein bisschen leblos. Es gibt verschiedene Momente in der Arbeit, die tiefe Befriedigung bringen. Einerseits, wenn man das Gefühl hat, man hat eine gute Idee, kann sein, dass nachher zum Beispiel Skizzen oder ein Gespräch das klar machen, das ist eine super Idee. Dann geht man vielleicht als nächstes an und tut es auf dem Computer entwickeln, visualisieren, modellieren und kommt der Vision sehr nahe und kann es präsentieren, kann es zeigen der Kundschaft. Und wenn dort eine gewisse Perfektion schon da ist, hat man ebenfalls so eine Art das Gefühl von Vollendung. Und am Schluss selbstverständlich dann also das physische Bauwerk, wo man drin rumlaufen oder zeigen oder anlängen, wo dann wirklich auch beweist, wie schlüssig, wie soll ich sagen, das gelungen ist von der Vision, von der Idee bis zur Vollendung vom Objekt.
Wenn es darum geht, eine Idee zu entwickeln, dann ist der Computer restlos unbrauchbar. Das sind die Worte von Stefan Töngi. Er ist Metallbauer, arbeitet selbstständig in seiner Werkstatt in Basel und lebt von Aufträgen, wo es immer auch darum geht, ein Problem zu lösen. Der Luzi Müller von der SRF Digital Redaktion, du hast ihn besucht, du hast das Porträt von Stefan Töngi gemacht. Das sieht man auch als Video auf srf3.ch. Was ist dir geblieben von diesem Besuch?
Das, was du jetzt auch angetönt hast und was auch im Film so deutlich sagt, dass eben der Computer bei ihm, bei der kreativen Arbeit, völlig versagt. Also er ist nicht nur unbrauchbar, er ist ihm sogar im Weg. Und ich finde es da auch noch bemerkenswert, weil der Stefan Töngi jemand ist, der überhaupt keine Berührungsängste hat mit Technologie. Im Gegenteil, der Computer für alles einsetzt, was irgendwie möglich ist. Er hat auch die neueste Hardware, zeichnet zum Beispiel seine Bauteile in der CAD-Software, wie es ein Architekt macht, also relativ advanced, hat auch probiert, die kreative Arbeit eben auf dem Computer zu machen, hat das eigentlich ausprobiert und ist gescheitert und hat gesagt, er hätte wieder zurück müssen aufs Papier.
Ich finde das eine extrem schwierige Frage. Und frage mich jetzt gerade, ist das immer so, dass der Computer nur Werkzeuge bietet, aber einem die kreative Arbeit quasi wie nicht kann abnehmen?
Das passiert, glaube ich, schon für sehr viele Leute. Eine ähnliche Frage gibt es bei mir auch gerne nochmal in dem Porträt, wo ich mit der Illustratorin geredet habe. Die macht Broschüren, Postkarten, Comics, zeichnet sie alles und macht das zu 95% am Computer. Und das ist eben bei ihr irgendwie anders. Sie hat gesagt, sie braucht nur eine Skizze am Anfang mal, so wie eine Notiz, um eine Idee festzuhalten. Und dann macht sie nachher ihre Sachen mit der Maus, schafft auch die Figuren lebendig zu machen. Und jetzt der Metallbauer, der Stefan Töngi, sagt, wenn er zu viel im CAD schafft, dann passiert eben genau das, dass die Konstruktionen leblos werden. Also irgendwo noch spannend. Gegenüberstellung. Er probiert jetzt halt wirklich in der Folge davon, den Computer dort einzusetzen, wo er wirklich überlegen ist damit. Und überall sonst bleibt er mit analogen Hilfsmitteln. Er sagt, er schreibt er lieber mal etwas auf einen Fresszettel, als vor allem eine Excel-Tabelle zu machen.
Pünktlich im Geschäft war heute Morgen und das trotz dem Schnee. Der Zug ist rechtzeitig angekommen. Für das schaut neben Personal im Zug der Zugverkehrsleiter. Habe ich also auch nicht gewusst bis heute, was das genau ist. Zugverkehrsleiter, so heisst der Mensch, der alle Züge auf einem Streckenabschnitt überwacht und schaut, dass es eben zu keiner Verspätung kommt. Ein Beruf, der sich durch den Computer extrem verändert hat.
Computer verändert unseren Beruf. SRF 3 zeigt wie.
Luzi Müller, SRF Digitalredaktor. Du hast eine Porträtreihe gemacht, die 8 so Berufe zeigt. Du bist in der Betriebszentrale von der SBB gewesen, beim Guido Stressli. Jetzt, wie muss man sich dem seine Arbeit vorstellen? Dem Zugs... Jetzt habe ich gerade wieder den Namen so kompliziert.
Zugverkehrsleiter.
Jetzt haben wir ihn.
Genau, der arbeitet in einer von den 4 grossen Betriebszentralen, die die SBB hat in der Schweiz, die Betriebszentrale Ost. Die ist beim Flughafen Zürich und dort werden sämtliche Züge überwacht, die irgendwo zwischen dem Bötzberg und Chur und zwischen dem Vierwaldstättersee und dem Bodensee unterwegs sind. Also ein ziemlich grosses Gebiet, umfasst einen ganz grossen Raum Zürich. Das ist heute nur noch dank einem wirklich eindrücklichen Computersystem möglich. Der Guido Stressli ist dort für verschiedene Sektoren zuständig, das heisst, er überwacht die alle und ist dann bei Problemen gezwungen, Lösungen zu finden, sprich Züge umzuleiten, entsprechende Signalisationen zu ändern auf den Strecken und auch zum Beispiel die Lokführer zu instruieren.
Die Frage von der Verantwortung wird im Porträt auch angesprochen. Mhm. Weichen von Handstellen, das ist passé, das hört man auch in diesem Porträt. Ja. Aber basiert wirklich alles am Computer?
So wie ich das verstanden habe, ist die Arbeit wirklich passiert hundertprozentig vor dem Computer. Es ist ein gewaltiges Überwachungszentrum dort am Flughafen. Es ist eine halbe Etage von einem mittelgroßen Bürogebäude, also wirklich gross. Und an jedem Arbeitsplatz hat es 8 Flachbildschirme. Und zwar 8 grosse Flachbildschirme. Also es ist einfach eine richtige Wand von Informationen, die man im Auge behalten muss. Es hat dort so farbige Linien drauf, Muster, also so Codes eigentlich, die man muss verstehen, die man sonst gar nicht kann entschlüsseln. Der Zugsverkehrsleiter, der liest aus diesen Linien ab, ob alles planmäßig unterwegs ist oder nicht.
Ob es wirklich so ist, ob man als Zugsverkehrsleiter wirklich mehr spielt als arbeitet, das erzählt der Guido Stressli selber.
Also ich bin Zugverkehrsleiter. Früher war das der Bahnbetriebsdisponent. Jetzt ist das der Zugverkehrsleiter, der verantwortlich ist, dass das Zug pünktlich und sicher vom Startbahnhof an den Zielbahnhof fahren. Ganz am Anfang habe ich noch ein Stellwerk geschaffen, ein mechanisches Stellwerk, wo man wirklich mit den Händen Weichenhebel umlegen, Signale auf Fahrt stellen. Das war noch Handarbeit. Also heute ist die Verantwortung zu einem grossen Teil schon durch Technik übernommen worden. Also da hat man grosse Unterstützung. Gerade die Sicherheitsfragen sind Stellwerk und die ganze Leittechnik nimmt einem da einen Haufen ab. Durch das kann man viel grössere Bereiche durch einen Zugverkehrsleiter bedienen lassen. Also ein Zugverkehrsleiter ist heute nicht mehr nur für eine kleine Station verantwortlich, wie vielleicht früher noch, sondern er hat eine ganze Linie, teilweise zwei, drei Linien, wo er verantwortlich ist dafür. Und durch das ist das Team halt viel wichtiger geworden. Dass man jetzt hier in dieser Betriebsleitzentrale in einer Etage vier verschiedene Sektoren hat, ist man nie mehr allein. Im Gegenteil, vielleicht vorher, wenn jeder Bahnhof noch selber bedient worden ist, ist man meistens dann allein gewesen. Wir haben in der täglichen Arbeit einen Haufen zu tun mit Anschlüssen. Kann ein Anschluss gewährleistet werden oder nicht bei Verspätungen? Und sind auch verantwortlich für Kundeninformationen. Und da ich selber auch recht viel mit dem Zug unterwegs bin, habe ich das Gefühl, dass man schon sich bewusst ist, dass da Leute unterwegs sind.
Wer die riesigen Bildschirme möchte sehen, wo der Guido Stressle da den ganzen Tag daran arbeitet, der kann das machen bei uns auf der Webseite srf.ch, dort unter der Rubrik Digital. Da haben wir alle Videos zu dieser Porträtserie für euch gesammelt. Ja, und wenn es um Berufe geht, wo der Computer eine grosse Rolle spielt, ich glaube, Förster, das kommt eben nicht als erstes in Sinn. Die sind ja die ganze Zeit draussen in der Natur und Steckdosen haben die auch nie. Aber ist das wirklich so? Das Porträt von Försterin Madeleine Egger, das zeigt ein ziemlich anderes Bild.
Ich bin Försterin bei technischer Produktion in der Region Alpen vom Staatsforstbetrieb Bern. Und meine Aufgabe ist, Arbeitseinsätze zu planen von meinen drei Gruppen, die ich habe, und dann die ganze Abrechnung zu machen. Der Computer, der gehört einfach dazu und das ist sehr ein wichtiges Hilfsmittel für mich. Darauf haben wir eine Karte und sind alle unsere Waldflächen eingezeichnet. Wir haben dann auch Bestandeskarten, die aufzeigt, in welchem Alter die Wälder sind. Und darauf kann man auch Planungen machen. Das hat sich verändert. Das ist früher war der Förster noch mehr draussen und hat sicher auch mitgeholfen, Holz und hat noch mehr Holz selber eingemessen. Also ich brauche beides. Ich bin auch sehr gerne draussen. Das ist auch schön an diesem Beruf. Die Bäume werden gefällt, die man angezeichnet hat. Und das Holz wird dann in Trämmel zugeschnitten, in Sortiment eingeschnitten. Und jeder Trämmel muss dann klassiert werden. Dort schlägt man das Blättchen an den Stamm. Und gibt dann Qualität und die Länge und den Durchmesser gibt man dann im Nomadgerät ein. Dann rechnet man Kubik aus von diesem Stamm. Ich teile ein Los zu, das dann auch angeschrieben wird draussen. Und hier mit dem GPS kann ich dann noch Koordinaten dazu hängen, wo das der Stamm liegt im Wald draussen. Und die Daten können dann direkt via Internet an den Transporteur geschickt werden. Und er sieht dann auf der Karte, wo das die Stämme liegen und kann die dort reichen, ohne dass es Hilfe braucht vom Förster oder vom Forstwart. Früher ist sicher das meiste ist einfach im Kopf des Försters und ist nie irgendwo aufgeschrieben gewesen. Und wenn auch der Förster ist passioniert wurde, dann ist echt das ganze Wissen über den Wald und über das, was er hat geplant und überlegt, ist dann verloren gegangen. Und so, wenn es jetzt einen Försterwechsel gibt, kann man eigentlich ganz gut nachvollziehen, was der Vorgänger überlegt hat und das auch so weiterführen. Und das ist ganz wichtig beim Wald. Weil das, ja, bis ein Baum gewachsen ist, geht es 100 Jahre oder länger. Und das ist das sehr wichtig, dass das dokumentiert wird.
Luzi Müller, SRF Digitalredakteur, du bist mit Madeleine Egger in einem von den Wäldern gesehen und hast geschaut, wie sie schafft. Was hast du mitgenommen von dort?
Also eine kleine Geschichte habe ich mitgenommen, finde ich. Ich habe zuallererst bei meinem Besuch das Gefühl, hey, da hat sich gar nicht viel verändert. Sie hat mir ihr Büro gezeigt mit einem PC. Und ihre Hauptarbeit ist im Wald für uns und am PC schafft sie einfach administrativ, habe ich gedacht. Das ist doch normal. Und dann erst mit der Zeit realisiert, was sich eigentlich verändert hat. Das sind Sachen eher so hinter den Kulissen. Also das, was von ihrer Arbeit zurückbleibt zum Beispiel. Sie sagt ja einmal wörtlich in dem Gespräch, dass da bei einem Försterwechsel früher noch ganz viel Wissen über den Wald verloren gegangen ist. Und dass das erst heute, dank der Aufzeichnungen, die sie zum Beispiel macht am Computer, eben nicht mehr so ist. Dass der Computer das Wissen, die Erfahrung ein Stück weit haltbar und übertragbar macht. In ihrem Fall, weil einfach der Zustand vom Wald sehr gut dokumentiert und unterhalten wird auf digitalen Karten online. Und darum bin ich auch, wie am Schluss das Videoporträt rausgekommen ist, ganz zufrieden, wo die Geschichte so ein bisschen drin abgebildet wird.
Ja, es ist eine wunderschöne Geschichte. Das heisst eben, es erleichtert jemandem die Arbeit, was quasi von einem freien Förster übernimmt, dass wenn jemand neu anfängt.
Das ist das eine, aber es geht eben auch über das raus. Es geht eben auch um die Erfahrung über einzelne Waldstücke, die der Förster, die Försterin früher einfach im Kopf mit sich trägt, die für einen Wald wertvoll sind, wenn man ihn will erhalten. Und Frau Ecker sagt sogar explizit, was eigentlich nötig ist, wenn man den Wald will, nachhaltig bewirtschaften. Das ist eigentlich etwas ganz Wesentliches. Und etwas, was ohne die digitalen Aufzeichnungen, die man heute macht, gar nicht möglich gewesen wäre.
Und uns hat natürlich auch interessiert, was andere Leute für Erfahrungen haben gemacht mit dem Computer im Beruf. Der Beat Bühler zum Beispiel, er ist Finanzplaner aus Matt im Berner Oberland. Und er hat bei SRF 3 erzählt, wie er den Übergang von Schreibmaschine zum Laptop hat erlebt.
Ja, 1990, als ich bei Vita angefangen habe, haben wir die Hermes 3000 gefasst im Büro. Und da hat man von Hand und mechanisch geschrieben, ja.
Und dann ist aber dann relativ zackig gegangen und schon hast du einmal einen Laptop gehabt. Wie war denn das gewesen?
Ja, wir haben ein Laptop bekommen für ein ganzes Team. Da bin ich am Montagmorgen um 5 Uhr von St. Steffen nach Spiez gefahren, für die Offerte zu berechnen.
Das war bereits 1992 gewesen?
Ja, 1992 war das schon gewesen, wir das erste Gerät für das ganze Team.
Ein Gerät für das ganze Team? Das heisst, am Montag hast du bekommen, am Dienstag dann der Kollege, oder wie?
Nein, ich bin am Montagmorgen ganz früh gegangen, dass wenn die Kollegen sich kommen, auf die 8 auf die Teamsitzung, dass sie dann auf die Geräte kommen. Ich bin einfach in einer Woche morgen früh Offerten berechnen auf Spiez.
Weißt du noch, ab was du am meisten gestaunt hast, was das Laptop dann können oder was es viel, viel einfacher gemacht hat in dieser Zeit? Jetzt so in der Finanzplanung?
Am ganzen Anfang haben wir einen einzigen Tarif drauf gehabt, also einen einzigen Tarif aus einem ganzen Sortiment und alle anderen haben wir noch von Hand ausgerechnet mit dem Buch.
Das heisst, du hast die dicken Bücher gehabt mit den verschiedenen Versicherungstarifen, immer noch dann?
Ja, das waren Bücher mit Tabellen. Wir konnten ablesen von links nach rechts, zum Beispiel das Alter, Mann, Frau, und dann ist es gestiegen oder gesunken, hat man das mit einem Faktor berechnet, dann sollte man das dann von Hand auf die Antragsformulare übertragen.
Also wie viele Kunden hast du früher, sagen wir jetzt so, in einem Vormittag im Normalfall bedient, im Vergleich zu heute?
Es ist so, früher war man natürlich viel mehr beim Kunden gewesen und weniger im Büro.
Mhm.
Und heute ist es so, dass man viel mehr im Büro ist und weniger beim Kunden. So kann man natürlich auch viele Sachen eben heute auch mit E-Mail erledigen, mit den Leuten. Man kann ihnen etwas schicken, sie uns unterschreiben und zurückschicken. Man ist also mehr drinnen und weniger draussen, was eigentlich die Veränderung hat erbracht. Wobei ich selber will lieber mehr draussen als drinnen.
Also das etwas Negatives, was du jetzt sagst, weil eigentlich die ganze Computerunterstützung mit sich getragen hat. Gibt es sonst noch ein paar Sachen? Man hört ja immer wieder, dass es trotz der Technik, dass es einfacher wird, stressiger ist in der heutigen Zeit. Sagst du das auch?
Ja, Beispiel, ein Antragsformular hat vor 20 Jahren vielleicht 3 Seiten gehabt, heute hat es 15 Seiten. Oder das Papiervolumen ist viel grösser, man hat viel mehr geschrieben. Ja, es wird einfach das Ganze wird in dem Sinn noch, man hat optimiert, man ist schneller geworden, man tut mehr Sachen bearbeiten als früher. Es ist einfach viel mehr Dynamik drin, dem Ganzen. Man kommt auch viel schneller an eine Kalkulation her. Man hat eine Rente, hat man, nach ein paar Sekunden hat man das Ergebnis in Hand und man kann es ausdrucken.
Der Nicolas Wenzin aus Biel-Benke, das ist im Baseland, er hat bei SRF 3 angerufen und gesagt, dass er mit 24 einer der ganz wenigen Hochbauzeichner ist, der überhaupt noch richtig hat gelernt hat, zeichnen.
Hallo Nicolas, du bist immer noch am Arbeiten um diese Zeit, kurz vor der Halbzeit.
Ja.
Was machst du falsch?
Ja, hallo. Ja, also jetzt im Moment bin ich gerade noch am Zeichnen und am Plan entwickeln, sodass es nächste Woche in die Ausschreibung kann. Ja.
Okay, noch ein bisschen im Endspurt.
Ja, genau.
Das ist gut. Sagt man heute eigentlich noch Hochbauzeichner? Weil Zeichnen so ein klassisches auf dem Reissbrett macht man ja nicht mehr.
Nein, das macht man nicht mehr heute. Heute heisst das Zeichnen für Architektur oder Zeichnen Fachrichtung Architektur. Mhm. Und das ist jetzt seit 2 Jahren der Lehrgang.
Du bist fast schon ein bisschen stolz, hast du uns gemeldet, dass du das eben noch von Hand gelernt hast. Mit 24, einer von den wenigen wahrscheinlich, von den Jüngeren, wo das noch so kann. Bringt dir das denn heute jetzt auch noch so ein bisschen etwas im Alltag, dass du eben noch das richtige Handwerk vom Hochbauzeichner gelernt hast?
Ja, also ich denke mir schon, dass das etwas bringt. Oder? Ich kann, wenn ich eine Besprechung habe, kann ich schnell etwas ausskizzieren und kann mir das auch dreidimensional überlegen. Hingegen, das geht bei anderen halt ein bisschen verloren, oder?
Also das wird heute bei den Auszubildenden gar nicht mehr beigebracht in dem Fall?
Ja, nicht mehr so spezifisch, oder? Also das Skizzen kann jeder machen, oder? Aber die Qualität davon ist dann halt schwer davon abhängig, wie man es gelernt hat und wie stark man es gelernt hat.
Aber jetzt sagen wahrscheinlich die meisten Architekten auch, oder? So CAD-Zeichnungsprogramm, super viel, viel einfacher auch den Kunden, um das Ganze vorstellen in 3D und so. Du findest das aber nicht nur ganz so toll, das Ganze?
Das ist so, ja. Ich sag mal, 3D-Perspektiven für Kunden, die hat man schnell generiert und das ist für Laien sehr einfach, dann sich etwas vorzustellen. Aber ich denke mir immer noch, dass man halt noch etwas muss entwickeln können und hinter jedem Strich eigentlich können stehen, was man da damit darstellen will.
Ich kann mir auch noch vorstellen, es ist noch relativ schnell einmal passiert, dass man dann ein bisschen ins Studieren kommt. Oder bei dieser grossen Auswahl, die man schnell einmal hat mit 3D. Früher hat man schnell einmal gesagt, komm, den Plan finde ich gut, dann nehmen wir. Wie ist das so?
Ja, das ist sicher so. Ja. Also der Informationsgehalt von Plänen ist natürlich extrem gestiegen durch die Systematisierung. Und früher hat man halt einfach zwei Striche gehabt und dann hat man gesagt, das ist Backsteinwand. Und heute hat man halt mal alles andere dazu aufgeschrieben, was halt irgendwie noch mit dieser Wand zu tun hat.
Gut, wenn du jetzt einen Wunsch hättest für das weitere 2013 jobmässig, was würdest du wünschen, so auf das Verhältnis Computer und eben noch die alte Art?
Ja, ich denke mir, man muss einfach die alte Art sicher noch erhalten, weil es ist einfach es ist ein Unikum, es ist ein Handwerk. Und mittlerweile jetzt mit diesen PCs ist halt nicht mehr so ganz ein Handwerk. Und ich denke mir, man sollte das noch ein bisschen erhalten und das auch den Jungen noch so beibringen.
Digital Feedback. Fragen, Kritik und Tipps von euch.
Ja, diese Woche haben wir wieder ein paar Zuschriften bekommen von euch. Eine zum Beispiel, was ich glaube, auf den Titel von unserem letzten Podcast bezieht. Ganz sicher sind wir nicht. Luzi, du kannst die Mail schnell vorlesen.
Das erste ist vom Emil Zahner und er schreibt uns Folgendes. Digital hält nicht länger. Stimmt, meine PGP-verschlüsselten Dateien kann ich auf dem neuen Win 7 nicht mehr öffnen und neue Dateien mit dem alten Programm XP nicht mehr verschlüsseln. IT nennt das Sicherheit. Quatschköpfe bei MS und Co. Lösung, Hieroglyphen und Lehm.
Ja, da kann man, glaube ich, nichts hinzufügen. Das nächste Mail, das wir bekommen haben, da geht es um die Sicherheitsabfrage, dass man da auch gut muss aufpassen muss.
Und das kommt von Marcel Bieler. Er schreibt zu eurem Beitrag letzte Woche über Passwörter. Ich finde, ein wichtiger Tipp wären noch die Security Questions gewesen. Das beste Passwort nützt nichts, wenn man den Mädchennamen der Mutter als letzte Sicherheit angibt.
Und das ist wirklich ein Hinweis, wo wir dankbar sind. Das ist nämlich nicht vorgekommen bei uns. Also auch die Sicherheitsabfrage nicht einfach etwas wählen, das auf der Hand liegt, sondern wirklich auch dort ein bisschen knifflige Frage sich ausdenken. Mm, und genau. Der letzte Vorschlag, den wir bekommen haben, wie wir Passwörter noch sicherer machen können, der geht, glaube ich, wirklich buchstäblich unter die Haut.
Vom Thomas B. kommt er, mehr steht nicht im Namen. Hallo zusammen, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass man in Zukunft mit kleinen NFC-Implantaten auf dem Handrücken zwischen Daumen und Zeigefingern allen Passwörtern und darüber hinaus auch Schlüsseln und so weiter Ade sagen kann. Was hält ihr von dieser Idee?
Es wäre natürlich eine praktische Sache, aber ob man da wirklich auf genug Akzeptanz stößt, dass sich das mal durchsetzen kann, bin ich gespannt. Also ich möchte es nicht unbedingt. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, Luzi.
Ich glaube auch nicht unbedingt. Vor allem hätte ich dann auch Angst davor, dass mir irgendjemand dann den Schlüssel zwischen dem Daumen und dem Zeigefinger will wegnehmen. Das möchte ich mir, glaube ich, sparen.
Aber eben, also merci für den Vorschlag. Es ist eine interessante Idee, um darüber nachzudenken. Und wir wollen natürlich noch mehr von euch hören. Schickt uns eure Themenvorschläge oder wenn ihr Kritik habt, wenn euch etwas nicht passt, könnt ihr uns an unsere E-Mail-Adresse schicken, digital@srf.ch. Oder ihr könnt uns auch auf unsere Facebook-Seite schreiben, SRF Digital heissen wir dort. Und das war es für diese Woche von Digital, einem Technologie-Podcast vom Schweizer Radio und Fernsehen.
Ein Podcast von SRF. Mehr auf srf.ch unter Digital.